Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf das Wort aus Matthäus 24, die Verse 4 bis 8, aus der sogenannten Endzeitrede Jesu zum Thema die Corona-Krise, Gottes dringlicher Ruf zur Umkehr. Denn wie man die Details der Corona-Krise im Einzelnen auch werten mag, dass der Vorgang endzeitlichen Charakter hat, dürfte außer Zweifel sein. Ich lese Matthäus 24, 4 bis 8. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nämlich zu den Jüngern: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten Gerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Das Coronavirus hält dieser Tage nicht nur Deutschland, sondern die Welt in Atem. Lassen wir uns davon aber nicht in Panik versetzen. Gerade wir als Christen haben dazu ohnehin niemals Grund. Wir wissen uns geborgen und getragen in der Hand unseres himmlischen Vaters. Vorsicht kann nie schaden, aber Panik hilft nur unseren Feinden. Haltet euch bitte an die behördlichen Anweisungen, ganz egal, ob wir sie für sinnvoll erachten oder eher befürchten, dass sie unserer Wirtschaft und vielen Menschen unnötigen Schaden zufügen. Als Christen und Bürger sind wir zum Gehorsam gegenüber behördlichen Anordnungen verpflichtet. Lasst uns in dieser Lage mit gutem Beispiel vorangehen. Tun wir das nicht, werden wir keinen Schaden abwenden, sondern mehren. Denn dann wird sich die Lahmlegung unserer Wirtschaft und unseres öffentlichen Lebens mit allen katastrophalen Auswirkungen nur noch weiter unnötig in die Länge ziehen. Beten wir und helfen wir nach Kräften mit, dass dieser Wahnsinn möglichst bald überwunden ist. Lasst uns aber in allem wachsam bleiben. Wir leben in bösen Zeiten. Für mich ist vieles rund um die Corona-Krise noch extrem unklar. Wie wir die Vorgänge zum Beispiel allein schon aus medizinischer Sicht zu bewerten haben, scheint völlig undurchsichtig. Es gibt hochkarätige Mediziner, die das Coronavirus nach wie vor für nicht gefährlicher als die Grippe halten. In diese Richtung äußerten sich kürzlich Ärzte in Frontal 21 im ZDF. Ebenso berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung über eine Podiumsdiskussion. Die drei teilnehmenden Ärzte waren Leo Latasch, Mitglied im Deutschen Ethikrat und ehemaliger ärztlicher Leiter der Abteilung Rettungsdienst beim Gesundheitsamt Frankfurt. Dann der Infektionsepidemiologe und ärztliche Direktor des Nordwestkrankenhauses Klaus-Peter Hunfeld und der Psychologe Uwe Böning. Alle drei waren sich einig: Nicht das Coronavirus wird Deutschland ins Ungleichgewicht bringen, sondern der Umgang damit. Latasch sagt, wir haben einen Panikzustand erreicht, der nicht dem entspricht, womit wir es zu tun haben. Auch Klaus-Peter Hunfeld ist verwundert über die drastischen Maßnahmen der Politik und fragt, warum bei diesem Virus? Diese Frage kann mir keiner beantworten. Schließlich habe es ähnliche Lagen in der Vergangenheit durchaus schon gegeben, etwa beim Ausbruch der Schweinegrippe, damals jedoch ohne vergleichbare Einschränkungen für das öffentliche Leben. Und ich persönlich verweise auf die Grippewelle von 2017-18, die gut 25.000 Tote, welche die Influenza damals gefordert hat, hat außer den Angehörigen kaum jemand zur Kenntnis genommen. Deutschland blieb bei der Tagesordnung, Aber wegen 30 bis mittlerweile rund 70 Corona-Toten steht die Welt Kopf. Dr. Hunfeld nennt das, was gerade passiert, ein Feuerwerk des Wahnsinns. Und das für ein Virus, so führt er weiter aus, über das zumindest eines schon bekannt sei, bis zu 90% der Infizierten entwickeln laut Hunfeld milde oder überhaupt keine Symptome. Das heißt, für etwa 90% hat das Virus, auch wenn sie infiziert sind, keine nennenswerten Auswirkungen. Lediglich 10-15% würden klinisch spürbar krank. Es sind also Auswirkungen messbar, sichtbar. Und etwa bei 5% sei eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich. Die Sterblichkeitsrate liege derzeit zwischen 0,3 und 1%. 0,3-1% ist meines Wissens deutlich geringer als bei einer Influenza. Um den Panikmodus im Land möglichst hoch zu halten, schauen deshalb unsere Medien vor allem nach Italien, um uns mit den dortigen Verhältnissen zu ängsten, ohne zu fragen, ob diese Verhältnisse mit unserer Situation überhaupt vergleichbar sind. Dr. Hunfeld fragt deshalb, ist es verantwortlich, was wir hier machen? Unsere Wirtschaft und Millionen von Menschen in Deutschland, allein in Deutschland, wird schwerster Schaden zugefügt. Ist es verantwortlich, was unsere Politiker hier tun? Diese Frage müssen wir uns alle tatsächlich mit großem Ernst stellen. Jedem ist zu raten, sich mit dieser Frage selbst kritisch zu befassen. Es empfiehlt sich dabei, weder irgendwelchen Verlautbarungen und Mitteilungen aus den sogenannten Leitmedien noch aus den Alternativmedien blindlings zu vertrauen. Vielmehr sollten wir vor allem auf das schauen, was wir selbst unmittelbar sehen und erleben oder von zuverlässigen Augenzeugen berichtet bekommen. Glaubt insbesondere nicht denen, die uns seit Jahren nachweislich täuschen und belügen, auf jede nur erdenkliche Weise. Sollten die, die zielgerichtet unsere Industrie zerstören, ebenso unsere Energieversorgung, unsere innere Sicherheit, unsere Ehen und Familien, die seelische und körperliche Gesundheit unserer Kinder, sollten die plötzlich unser Wohl und unsere Gesundheit schützen wollen? Ich glaube es nicht. Lasst uns deshalb wachsam bleiben, die Dinge aufmerksam und kritisch verfolgen und unser Vertrauen einzig und allein auf den Herrn setzen, den lebendigen Gott, unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass die globalen antichristlichen Eliten das Coronavirus, das sie möglicherweise selbst zu diesem Zweck freigesetzt haben, nutzen, um die nächsten Schritte zu einer totalitären antichristlichen Weltherrschaft einzuleiten. Sollte dies so sein, könnte der Tag der Entrückung sehr nah vor der Tür stehen. Es gilt verstärkt, unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus, zum lebendigen Gott, zu klären und persönliche Gewissheit zu haben, dass wir dabei sind, wenn die Entrückung der Gläubigen stattfindet. Wir wissen weder Zeit noch Stunde, aber die Zeichen verdichten sich, dass wir diesem Tag mit der Corona-Krise einen großen Schritt näher gekommen sind. Wir werden das wohl auch daran erkennen können, ob die Corona-Krise bald überwunden ist und dann wieder eine relative Normalität einkehrt, insbesondere im politischen und gesellschaftlichen Geschehen, oder ob die Corona-Krise künstlich verzögert wird, weitere antidemokratische Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden, die dann längerfristig aufrechterhalten werden und die Corona-Krise damit mehr oder weniger schnurgerade in einen weiteren Abbau von Demokratie und Meinungsfreiheit und in die Errichtung dauerhafter totalitärer Strukturen und Zwangsmaßnahmen führt. Bleiben wir wachsam im Gebet. Bis dahin, die Junge Freiheit erfuhr nach eigenen Angaben aus dem Bundesinnenministerium, die geschlossenen Grenzen gelten für sogenannte Asylbewerber nicht. Seehofer betont, hat erst am 19.03. angeordnet, dass das Resettlement-Programm mit der Türkei aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt wird, also erst vor wenigen Tagen. Bis dahin wurden offenbar ungeniert weiter Migranten aus der Türkei eingeflogen, obwohl in Deutschland längst scharfe Beschränkungen für das tägliche Leben bestanden. Ob Seehofers Anordnung auch für Migranten gilt, die auf anderen Wegen, als dass sie aus der Türkei direkt eingeflogen werden, illegal einreisen wollen, weiß ich nicht. Im Blick auf Neuansiedlung von Migranten aus aller Herren Länder nimmt unsere Regierung in Kauf, dass weitere Infizierte ins Land gebracht werden. Flüge aus dem Iran und China landen in unserem Land, während der deutschen Ausgangssperre droht. Unsere Regierung schädigt also einerseits großflächig die deutsche Wirtschaft und Millionen von Menschen bedroht sie in ihrer Existenz. Sie schränkt die Freiheitsrechte dramatisch ein, während sie gleichzeitig angebliche Asylsuchende aus sicheren Drittstaaten weiterhin einreisen ließ und damit die Seuchengefahr drastisch erhöhte. Offenbar scheint dieser Regierung alles wichtiger zu sein als das Wohl und die Gesundheit der eigenen Bürger. Journalistenwatch berichtet, dass Heiko Maas in 2 Lieferungen insgesamt 13 Tonnen Schutzkleidung, Sprühgeräte und Desinfektionsmittel nach China verschenkte. Die 2. Lieferung Mitte Februar. Wenige Tage später beklagte sein Kollege Jens Spahn, dass genau diese Schutzmaterialien in Deutschland fehlen würden. Aber gerade gegen Jens Spahn erhebt Franz Mensch, der Geschäftsführer eines im Schwäbischen ansässigen Schutzkleidungsherstellers, schwere Vorwürfe. Immer und immer wieder habe man Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aufgefordert, für ausreichende Schutzkleidung zu sorgen, aber Spahn reagierte wochenlang nicht. Ich persönlich halte solche Politiker für Verbrecher am eigenen Volk. So handelt, wer dem eigenen Volk und Land maximalen Schaden zufügen will. Wenn das Virus außerdem so gefährlich ist, dass es die drastischen Maßnahmen mit unvorstellbaren Folgeschäden für unsere Wirtschaft und Millionen von Menschen auch nur ansatzweise rechtfertigt, dann hätten meines Erachtens als allererstes die öffentlichen Verkehrsmittel stillgelegt werden müssen. Wo sind mehr Menschen dicht an dicht beieinander als in Zügen, Bussen und Bahnen und auf den dazugehörenden Bahnhöfen? Aber der öffentliche Personenverkehr ist eine heilige Kuh. Der grundsätzliche politische Kampf gilt dem Individualverkehr, obwohl gerade der seuchenpolitisch das Gebot der Stunde wäre. Wer in seinem eigenen PKW von zu Hause zur Arbeit fährt, der wird von niemandem infiziert und steckt auch keinen anderen an. Ganz anders als in öffentlichen Verkehrsmitteln. Seuchenpolitisch gibt es nichts Sicheres und Besseres als den Individualverkehr. Wenn das Virus außerdem so gefährlich ist, warum hat die Regierung dann nicht längst, vor Wochen schon, die Grenzen komplett dicht gemacht für alles andere als dringend lebenswichtige Güter und das öffentliche Leben für 4 Wochen stillgelegt? 4 Wochen hätten vermutlich gereicht, um die Infektionskette wirkungsvoll zu unterbrechen. 4 Wochen hätten die meisten Unternehmen, wenn auch beschädigt, überleben können. Aber ein Verzögern und Hinausziehen der Katastrophe zu einem gefühlten Schrecken ohne Ende, welche Unternehmen in Deutschland sollen das überleben? Was bedeutet das für die Steuereinnahmen unseres Landes? Wo soll das immense Geld herkommen, diesen Schaden auszugleichen? Mich bewegt angesichts dieser Entwicklungen die Frage, haben die globalen antichristlichen Eliten mit einer inszenierten Corona-Krise den Megacrash jetzt absichtlich eingeleitet und unsere Regierung gehört zu den willfährigen Vollstreckern? In den Wortmeldungen von Frau Merkel fiel mir dazu von Anfang an und immer wieder auf, dass sie vom Verlangsamen offenbar über Monate hin spricht, nicht aber von einem entschiedenen Bekämpfen der Corona-Seuche. Für mich hört sich das eher nach der Insolvenzverschleppung durch eine abgehalfterte Unternehmerin an, als nach entschlossener Problemlösung. Verlangsamen, bis in Monaten vielleicht ein Impfstoff gefunden ist, droht uns durch Impfzwangminister Spahn an dieser Stelle die nächste totalitäre Zwangsmaßnahme. Er schreit ja schon nach mehr Macht für sich und den Bund. Mir schwant nichts Gutes. Außerdem, wem Menschenleben angeblich so wichtig sind, dass er dafür das ganze Land lahmzulegen bereit ist und unermessliche Schäden in Kauf nimmt, der kann doch nicht glaubhaft auf der anderen Seite unsere Gesundheitssysteme und Krankenhäuser privatisieren, totsparen und Gewinn maximieren, massenhaft Ärzte abbauen, die Notversorgung reduzieren, was notwendigerweise zu Lasten der Gesundheit und des Lebens von unzähligen Menschen geht und mit Sicherheit zur Verschärfung der Corona-Krise in unserem Land maßgeblich mit beigetragen hat. Es ist zutiefst unmoralisch und menschenverachtend, an der Krankheit des Menschen Geld verdienen zu wollen. Ein bezahlbares und leistungsfähiges Gesundheitswesen wird naturgemäß und unvermeidlich ein Zuschussunternehmen sein. Andernfalls geraten wir immer tiefer in einen Strudel, der zwar theoretisch dank medizinischer Fortschritte immer höherwertige Behandlungen ermöglicht, die aber praktisch einen immer kleiner werdenden Teil der Menschen zugutekommen, weil die breite Masse sie schlicht nicht mehr bezahlen kann. Ich sehe das seit Jahren an relativ banalen Fragen, aber für das Leben der Einzelnen durchaus elementar wichtig. Hörgeräte, mit denen viele ältere Menschen große Probleme haben, weil sie nur die billige Kassenvariante bekommen, sich die Zuzahlung für ein wirklich gutes Gerät, mit dem sie effektiv am sozialen Leben, am Hören teilnehmen könnten, sich aber nicht leisten können. Und wie viele Ältere auch in unserem Land können kaum noch feste Nahrung zu sich nehmen, weil sie nicht die Mittel für die Zuzahlung für ein ordentliches Gebiss haben. Unsere Stadt Riedlingen kämpft seit Jahren um den Erhalt seines Kreiskrankenhauses. Aber die Zerstörung unseres Gesundheitswesens sieht vor, medizinische Angebote in der Fläche auszudünnen und in Großkliniken zu konzentrieren, zu denen die Menschen dann auch in lebensbedrohlichen Notfällen lange Anfahrtszeiten haben und die gerade im Seuchenfall, unser Thema ist ja die Corona-Krise, die gerade im Seuchenfall besondere Brandbeschleuniger darstellen dürften. Nicht Zentralisierung, sondern Dezentralisierung muss auch hier die vernünftige Antwort auf die Corona-Krise sein. Es fällt mir schwer zu glauben, dass ausgerechnet jene, die seit Jahren und Jahrzehnten unser Gesundheitssystem an die Wand fahren, jetzt auf einmal an der Gesundheit der Menschen im Land ernsthaft interessiert sein sollten. Achten wir nicht auf ihre Worte, sondern auf ihre entschlossenen Taten. Deshalb lasst uns wachsam sein, anhalten am Gebet und unser Vertrauen allein auf den Herrn setzen. In dieser Krise richtet der allmächtige Gott einen vielleicht letzten Ruf zur Umkehr an uns alle. Einen Ruf zurück zum Leben mit ihm, einen Ruf zurück zum Leben nach seinen Ordnungen. Gottes Ordnung für eine in Sünde gefallene Welt sieht eine Vielfalt autonomer Völker vor. Als Reaktion auf die menschliche Hybris und ihre Erhebung gegen Gott, also den menschlichen Hochmut und seine Empörung gegen seinen Schöpfer, wie sie im Turmbau zu Babel zum Ausdruck kam, hat Gott den Menschen verschiedene Sprachen gegeben und sie in verschiedene Völker zerteilt. Die gesegnete Einheit der Völker kann nur durch Gottes Geist und Wirken wiederhergestellt werden. Damit hat Gott an Pfingsten begonnen, als er durch das Wunder der Zungenrede die Trennung der Sprachen und Völker zeichenhaft aufhob. In Jesus Christus ist diese Trennung überwunden. Wenn sich beispielsweise Christen treffen, spielen Sprache, Hautfarbe, Rasse und Kultur keine Rolle. Sie sind eins in Jesus Christus als Kinder des himmlischen Vaters. Wenn aber Menschen die von Gott verfügte Vielfalt der Völker in eigener antigöttlicher Ideologie und Anmaßung überwinden wollen und Menschen verschiedener Kulturen und Prägungen zusammenwerfen und zusammenzwingen, schaffen sie ein satanisches Chaos, wie wir es seit Jahren erleben. Dass sich die EU mit ihrem eindeutig am Turm zu Babel angelehnten Gebäude in Straßburg offen zu dieser satanischen Hybris zu bekennen scheint, sollte uns zu denken geben und sollte uns klar machen, was wir von dort zu erwarten haben. Die neuere Geschichte der EU erweist dies auch ziemlich eindeutig und erschreckend. Mit der Corona-Krise macht der allmächtige Herr deutlich, wo auch im Blick auf Seuchen die Gefahren liegen, wenn seine Ordnungen missachtet werden. Denn gerade diese Globalisierung erhöht die Gefahr einer weltweiten Pandemie ganz erheblich. Aufgrund der globalen Verflechtungen kann aus lokalen Angelegenheiten innerhalb kurzer Zeit globale Bedrohungen werden. Allein schon durch den globalen Geschäfts- und Güterverkehr. Mitarbeiter von Firmen, die an verschiedenen Standorten auf der Welt Niederlassungen haben, reisen von A über B und C nach D und F. Und genau dies scheint auch bei der Ausbreitung der aktuellen Corona-Pandemie eine ganz entscheidende Rolle gespielt zu haben. Professor Massimo Galli, Chef der Abteilung für Infektionskrankheiten in der Klinik Luigi Sacco in Mailand, ist überzeugt davon, dass Italiens Patient Null, der das Coronavirus in den Norden des Landes eingeschleppt hat, aus Deutschland gekommen sei. Es müsse der Webasto-Manager gewesen sein, der am 28. Januar positiv auf das Virus getestet wurde. Webasto hat auch in Italien zwei Niederlassungen, eine in Turin in Piemont, eine in Bologna in der Emilia-Romagna mit zusammen rund 550 Mitarbeitern, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.03.2020. Webasto, die meisten erinnern sich noch aus dem Fernsehen, hat ebenfalls Niederlassungen in China und dort auch am Seuchenausbruch Ort Wuhan. Und Webasto-Mitarbeiter gehörten auch zu den ersten, die in München infiziert waren. Wir sehen, wie offenbar eine einzige Firma durch ihre internationalen globalen Verflechtungen und den Reiseverkehr ihrer Manager und Mitarbeiter ganz entscheidend am Ausbruch, an der Verbreitung dieser Pandemie mitverantwortlich war. Die Globalisierung, wie im Grunde jede Form von Zentralisierung, erhöht das Risiko der Ausbreitung von Seuchen enorm und schadet Mensch und Umwelt. Wir brauchen deshalb zum Wohl und zum Schutz der Menschen wieder eine umfassende Dezentralisierung der Arbeitsplätze, der Behörden etc. Kurze Wege sind nicht nur der effektivste Beitrag zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens und entlasten Mensch und Natur umfangreich, also auch die ganze Schöpfung Gottes, nachhaltig. Sie leisten auch einen wesentlichen Schutz vor der Ausbreitung von Seuchen. Wo Menschen vor allem lokal und regional unterwegs sind und nicht global, hat die Ausbreitung einer Seuche viel geringere Chancen. Die vernünftige Antwort auf die Corona-Krise kann deshalb nur in der Wiederherstellung und Stärkung autonomer und weitgehend autarker Nationen liegen. Der derzeitige Zusammenbruch der Weltwirtschaft, einschließlich der Bedrohung für unsere Gesundheitsversorgung, liegt ja nicht nur im Krisenmanagement begründet, durch das auch in unserem Land das Leben weitgehend stillgelegt ist. Es wäre auch andernfalls zumindest in Teilen zusammengebrochen und fing ja auch schon an zusammenzubrechen, bevor die entsprechenden Regierungsmaßnahmen eingeleitet wurden schlicht, weil die Produktionsketten unterbrochen sind. Die Herstellung wichtiger Güter wurde ins Ausland verlagert, einschließlich vieler wichtiger Medikamente. Auch die Medikamentenversorgung, die Gesundheit vieler Menschen unverzichtbar, wurde ins Ausland verlagert und kam längst bevor die Krise unser Land direkt erreicht hat, der Virus, über den Zusammenbruch der Liefer- und Produktionsketten in ernsthafte Gefahr. Der lebendige Gott warnt die weltweite Menschheit, den Wahnsinn der Globalisierung weiter zu betreiben, indem er uns die vielfältigen Gefahren und Bedrohungen dieses satanischen Wahnsinns in diesen Tagen sehr eindrücklich vor Augen führt. Die bisherigen Antworten der Politik gehen diesbezüglich völlig in die Irre. Ist uns schon einmal aufgefallen, dass nach dem Willen unserer Politiker immer der einfache Mensch und Arbeiter die Suppe auslöffeln soll? Er wird gnadenlos in die Pflicht genommen. Ihm wird der Verbrennungsmotor und die Ölheizung verboten und der Fleischkonsum madig gemacht. Er soll regionale Produkte beim Biobauern um die Ecke für teures Geld kaufen, aus ökologischen Gründen und um CO2 zu sparen. Die Konzerne aber verlagern ohne Aufschrei von Politik, ohne Aufschrei von Greta und ohne Aufschrei von Friday for Futures Produktion und Bearbeitungsschritte ins überseeische Ausland. Von dort werden die Einzelteile, um Centbeträge zu sparen, zum Teil nicht nur ein, sondern mehrere Male für verschiedene Produktions- und Bearbeitungsschritte um den halben Globus hin und her geschippert. Da spielt der Umweltschutz offenbar plötzlich keine Rolle mehr. Die globalen Konzerne machen Gewinne, der kleine Mann soll's ausbaden. Der Herr gibt den Völkern dieser Erde durch die Corona-Krise die Chance, diesen ganzen politisch gesteuerten Wahnsinn fundamental in Frage zu stellen und ihre Regierungen in die Pflicht zu nehmen, diesen Mensch- und Naturzerstörenden Wahnsinn zu beenden. Wir brauchen dazu wieder starke und autarke Nationalstaaten nach Gottes Ordnung, die sich nicht nur gegen die Gier internationaler Konzerne zur Wehr setzen können, sondern diese haben dann auch eine ganz andere Krisensicherheit, auch Seuchenresistenz als Staaten, deren Regierung das Wohl der ihnen anvertrauten Völker der Gewinnmaximierung internationaler Konzerne opfern. Ein Staat darf die lebenswichtige Infrastruktur wie Verkehr, Gesundheitssystem, Wasserversorgung, Rentenversicherung und so weiter nicht privatisieren und an internationale Konzerne und sonstige Geschäftemacher verkaufen. Das gilt ganz besonders auch für den Schutz und die Wiederherstellung schöpfungsgemäßer Familien und Lebensverhältnisse. Als erstes wurde mir im Nachdenken darüber in der Vorbereitung auf die heutige Predigt noch einmal ganz neu bewusst, als Gott den Menschen schuf, wo setzte er ihn hin? In einen Garten, in den Garten Eden, in eine Welt voller Grün und wunderbare Schönheit umgeben von Pflanzen und Tieren. Gott setzte den Menschen nicht in einen Betonblock, nicht in einen Plattenbau und auch nicht in ein Wohnsilo. Er setzte ihn in einen Garten. Man redet ja heute vielfach von einem Leben im Einklang mit der Natur. Wie aber soll der Mensch im modernen Wohnsilo im Einklang mit der Natur leben? Das kann er genau genommen nur im Einfamilienhaus mit einem großen Garten rundum, wo Bäume, Sträucher und Blumen einen schöpfungsgemäßen Lebensraum bieten für Mensch und Tier, wo Vögel und Insekten ein Zuhause finden. Aber genau diese Einfamilienhäuser wollen die menschenverachtenden Grünen ja verbieten, weil sie angeblich nicht umweltfreundlich sind. Stattdessen sollen die Menschen in Betonblöcken verschwinden, die Natur sehen sie dann noch am Fernseher und bestenfalls alle Jahre mal im Zoo. Die menschenverachtenden Grünen wollen nämlich in Wahrheit kein Leben der Menschen im Einklang mit der Natur, sie wollen die Menschen aus der Natur aussperren. Dabei hat der allmächtige Gott die ganze Natur doch nur für den Menschen und um des Menschen willen geschaffen. Das weiß natürlich nicht mehr, wer Gott leugnet und von seiner Schöpfungsordnung nichts wissen will. Ich sage damit nicht, dass alle Grünen so sind, aber die Partei als solche mit ihren Zielen und Wahlprogrammen nehme ich seit Jahren und Jahrzehnten so wahr, als zutiefst antichristlich und zutiefst menschenverachtend und für Christen sowie jeden anständigen Menschen deshalb absolut unwählbar. Und Merkels CDU ist nach meiner Wahrnehmung längst genauso menschenverachtend und linksgrün wie die Grünen selbst. Ich persönlich gehe davon aus, dass diese Frau es als ihre Aufgabe betrachtet oder gestellt bekam, die klassisch christlich-konservative CDU mehr oder weniger restlos zu zerstören und dafür zu sorgen, dass in unserem Land die zutiefst antichristliche und menschenverachtende linksextreme rot-grüne Ideologie zur mehr oder weniger uneingeschränkten Herrschaft kommt. Dies scheint sie tatsächlich derzeit weitgehend geschafft zu haben. Weit effektiver, als wäre sie statt in die CDU von Anfang an zu den Linken oder Grünen gegangen, wo sie ideologisch ziemlich sicher wesentlich eher hingehört hätte von Anfang an. Das Einfamilienhaus mit Garten, in dem eine traditionelle christliche Familie wohnt, ist, um darauf zurückzukommen, genau das, was wahrhaft ökologisch und aus vielerlei Gründen seuchenresistent ist. Ich erinnere mich zurück an meine Kindheit. Einmal im Jahr, es müsste in der Winterzeit gewesen sein, bestellte mein Vater ein Kistchen Jaffa-Orangen. Auf der kühlen Bühne des Pfarrhauses wurde es gelagert. Von dort wurden jeden Nachmittag dann ein oder zwei Orangen geholt. Dann saß die ganze Familie, 5 Kinder und die Eltern, erwartungsvoll um den Tisch. Wir Kinder saßen da mit glänzenden Augen und schauten zu, wie unser Vater sorgfältig ein oder zwei Orangen schälte und sie in Stücke zerteilte. Jeder bekam ein oder zwei Schnitze und verspeiste diese andächtig und mit Hochgenuss. Das ging so lange, bis das Kistchen leer war. Dann hieß es wieder ein Jahr warten. Das dürften im Wesentlichen die einzigen Südfrüchte gewesen sein, die ich in meiner Kindheit zu essen bekam. Ansonsten lebten wir, was Obst und Gemüse betraf, vorwiegend vom Ertrag des eigenen Gartens oder von befreundeten Bauern aus dem Dorf. Zu trinken gab es zu Hause, bis ich etwa 14 Jahre alt war, nicht etwa gekaufte Limonade, sondern selbst hergestellten Johannisbeersaft, ein kleiner Schluck davon in ein Glas mit reichlich Weitungswasser verdünnt. Gut 20 Johannisbeerstöcke hinterm Pfarrhaus lieferten die wertvolle Rohware. Wir waren schon unglaubliche Umweltsäue damals. Es ist heute ja gar nicht mehr vorstellbar, was wir damals an Verpackungsmüll und CO2-Ausstoß aufgrund der langen Transportwege produzierten. Liebe Geschwister, liebe Mitmenschen, es gibt nichts, was ökologischer, nachhaltiger und seuchenresistenter ist als die Nahrungserzeugung im eigenen Garten. Wer es irgendwie kann, sollte dringend dazu zurückkehren. Bleibt für viele sicher ein nicht realisierbarer Traum, aber als Ideal darf man es und muss man es erwähnen. Wobei die weitgehende Schädigung und Zerstörung von Ehe und Familie auch hier einen Strich durch die Rechnung macht. Erzwungen vom Staat im Grundsatz die doppelte Berufstätigkeit von Mann und Frau, was auch die Seuchenverbreitung massiv beschleunigt. Das ist mir dieser Tage im Nachdenken auch noch mal richtig bewusst geworden. Früher war selbstverständlich, dass kranke Kinder zu Hause bleiben, bis sie wieder gesund sind. Bei uns zu Hause, meine Eltern, meine Mutter achtete darauf, wenn einer von uns Hustentemperatur hatte, über 37, der lag 3 Tage im Bett, bis er 3 Tage ohne erhöhte Temperatur war. Dann durfte er wieder raus in die Schule, in den Kindergarten, wohin auch immer. Heute wird das schwierig, da beide Elternteile zur Arbeit müssen. Und so erleben wir seit Jahren, wie immer selbstverständlicher Kinder und Erwachsene krank in Kitas, zur Schule oder zur Arbeit gehen. Für jede Seuche das reinste Paradies. Und gottlose Eliten treiben mit politischer Unterstützung die Ausbeutung des Menschen als moderne Arbeitssklaven weiter voran. Frauen wird das Dasein als Ehefrau, Hausfrau und Mutter auf jede nur erdenkliche Weise madig gemacht. Sie werden zur beruflichen Selbstverwirklichung angetrieben. Regelmäßig wird in den Medien gejammert und gehetzt, wie benachteiligt die Frauen doch wären, weil sie noch nicht so viel verdienen wie die Männer. Ihr Frauen, es geht diesen Leuten doch überhaupt nicht um euer Wohl. Es geht ihnen um euer Geld, um eure Arbeitskraft, darum, euch auszubeuten. Ihr sollt euch für sie und ihre Ideologie kaputt schuften und eure Familien dabei und eure Ehen zugrunde richten. Wie viele zugrunde gerichtete geschiedene Ehen haben wir deshalb mit allen katastrophalen Folgen für die betroffenen Kinder? Aber an einer Mutter, die zu Hause die Kinder versorgt, den Garten macht, kocht und putzt, verdienen die Eliten kein Geld und der Staat keine Steuern und Sozialabgaben. Und deshalb müssen die Frauen etwa durch weitgehende Abschaffung der großen Witwenrente für Paare, die nach 2002 geheiratet haben, selbst möglichst umfassend berufstätig sein. Was anderes können sich viele gar nicht mehr leisten. Dafür hat die Politik mit ihrer Lohn- und Rentenpolitik in Deutschland zielstrebig seit vielen Jahren gesorgt. Aufgrund eines vielfachen Lohndumpings verdienen viele Männer nicht mehr genug, um ihre Familien allein zu ernähren. Auch der Teuro hat wesentlich mit dazu beigetragen. Die Frau muss aus existenziellen Gründen arbeiten, ob sie will oder nicht. Denn der Teuro hat ja, kleiner Nachtrag noch, die Kaufkraft für viele im Grunde genommen fast halbiert. Dabei kann sich die Frau wenig Fehlzeiten oder Teilzeitarbeit leisten, weil sie sonst kaum eine Chance hat, auf einen eigenen Rentenanspruch zu kommen, der eines Tages über dem der Grundrente liegt. Weil sie aber selbst auch arbeiten geht, muss ein teurer Kita- und Kindergartenplatz bezahlt werden, Kinderkrippe, die Ganztagesschule mit Mittagessen. Häufig muss noch ein Zweitwagen her und im Zweifel nicht zu vergessen die Putzfrau. Denn zum Putzen hat die beruflich erfolgreiche Frau im Zweifel keine Zeit mehr. Was vorher Mütter zu Hause unentgeltlich und ohne Abkassiermöglichkeiten für Unternehmen und Staat gemacht haben, das erledigt nun ein Heer von Erzieherinnen, Cateringfirmen, Putzfrauen, Tagesmüttern und so weiter und so fort. Und überall kassieren die Wirtschaft und der Staat kräftig ab. Wenn die Eltern einmal nachrechnen würden, was ihnen am Ende bleibt, auch dadurch, dass der Mann durch die Berufstätigkeit seiner Frau de facto von Steuerklasse 3 in 4 rutscht, es würden vielen die Augen aufgehen. Vielleicht nutzt diese Tage auch mancher zur Besinnung, zum Nachrechnen, zum Kalkulieren, ob er um des vielleicht relativ geringen Gewinneswillen seiner Familie und seiner Frau so viele Lasten auflädt. Dabei hat Gott Mann und Frau ganz unterschiedlich geschaffen. Wir reden ja von Gottes Ruf zur Umkehr zu ihm und zu seiner Schöpfungsordnung. Hat Gott Mann und Frau ganz unterschiedlich geschaffen, weil sie nicht im Berufsleben miteinander konkurrieren, sondern sich in Ehe und Familie ergänzen sollen. In manchen Zeiten werden absolute Selbstverständlichkeiten zu scheinbar geheimem Insiderwissen. Dachte in der Vorbereitung an die Anekdote vom Windsor, der sterbend auf dem Totenbett lag und seine Söhne zu sich rief, um ihnen ein großes Geheimnis anzuvertrauen. Als sie versammelt waren am Bett, ordnete er an, dass alle Fenster und Türen absolut dicht verschlossen ist und außer seinen erbberechtigten Söhnen niemand im Raum. Dann bat er sie ganz nah her an sein Bett und sie mussten noch ihre Köpfe ganz tief zu seinem Mund hinunterbeugen und dann flüsterte er ihnen das große Geheimnis ins Ohr. Wein kann man auch aus Trauben machen. So muss man offensichtlich auch die schöpfungsgemäße Bestimmung von Mann und Frau, die offenbar zum geheimen Insiderwissen wurde, den Menschen wieder ganz neu als großes Geheimnis ins Ohr flüstern. Frauen haben Gebärmütter und Männer haben keine. Nur Frauen können Kinder kriegen und nur Frauen haben Brüste, um ihre Kinder zu säugen. Gott hat bei der Erschaffung von Mann und Frau keinen Zweifel daran gelassen, wie er sich die Rollenverteilung in Ehe und Familie vorstellt. Man kann das gewiss missachten und das ganz gewiss mit gewaltigem Schaden für alle Beteiligten. Es ist dabei keineswegs so, dass der Mann, der Berufstätige, hierbei das Wesentliche leisten würde und die Frau nicht, ganz im Gegenteil. Die Frau zu Hause leistet das Wesentliche für die Familie. Der Mann erwirtschaftet mit seiner Berufstätigkeit familiär betrachtet, lediglich die Mittel, die es der Frau ermöglichen, zu Hause das Nest zu bereiten, zu pflegen und für die nötige Nestwärme zu sorgen. Die brauchen die Kinder ebenso wie der Mann. Ich denke zurück an die Zeit nach der Einführung des Teuro. Ab diesem Tag reichte mein Gehalt zur Familie, Versorgung unserer Familie nicht mehr aus. Nun stand die Frage im Raum, wie meine Frau ebenfalls arbeiten gehen kann. Die Kinder wurden gefragt. Die waren meiner Erinnerung nach damals 12 und 14 Jahre alt. Und deren Antwort war klar: Mama, du kannst arbeiten gehen. Nachdem wir zur Schule gegangen sind und wenn du wieder da bist, wenn wir zurückkommen. Die Mama kann arbeiten gehen, aber sie dürfen davon nicht betroffen sein. Sie wollen nicht aus einem leeren Haus hinausgehen, wo die Mama schon weg ist, und sie wollen nicht in ein leeres, kaltes Haus zurückkommen, sondern sie wollen von der Mama, die schon zu Hause ist, empfangen und erwartet werden. Die Gegenwart der liebenden Mutter sorgt für die nötige Nestwärme. Ein leeres Haus bleibt kalt. Und wie viele Schlüsselkinder kehren heute in leere Häuser zurück? Ein Erziehungsfachmann führte neulich in Fokus aus, wenn wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, Forschungsergebnisse, im Blick auf Neurobiologie, Psychologie, Anthropologie und Soziologie ernst nehmen und berücksichtigen würden, müssten wir umgehend alle Kinderkrippen schließen und wohl auch 60-70% unserer Schulen, weil sie den Bedürfnissen unserer Kinder nicht gerecht werden. Denn Kinder brauchen die intensive Zuwendung ihrer eigenen Eltern und nicht Fremdbetreuung. Kinder brauchen die Nestwärme der Familie und nicht das Ausgesetztwerden in einem kalten, weil fremden Umfeld. Wir erzeugen ein Heer von psychisch und physisch kranker Kinder. So dieser Erziehungsfachmann sinngemäß. Auch der Pflegenotstand, über den man heute klagt, wurde durch diese schöpfungsfeindliche Familienpolitik doch fast schon mit aller Gewalt erzeugt. Wenn Mann und Frau arbeiten gehen müssen, dann ist niemand da, der für die alten Eltern krank sorgen könnte. Die Kinder werden in die Kita und Kindergrippe und die Alten ins Pflegeheim abgeschoben. Und irgendwann stellt man fest, dass das nicht nur immens viel Geld kostet, dass jede Menge Privatvermögen vernichtet wird, was durchaus im Sinne des politischen Erfinders liegen dürfte, sondern dass wir auch gar nicht das nötig qualifizierte Pflegepersonal haben. Der Kampf gegen privates Wohneigentum wird auf diese Weise sehr effektiv geführt. Denn wenn das Haus oder die Wohnung der Großeltern für die immensen Kosten des Pflegeheims draufgehen, dann kann es nicht an die Kinder oder Enkel vererbt werden. Die notwendende Antwort auf die Corona-Krise kann nur sein: zurück zum lebendigen Gott. Zurück in seine liebenden Vaterarme und zu seiner göttlichen Ordnung in Ehe, Familie und für die Völker. Wir brauchen eine Umkehr von der Ethik des Machtmissbrauchs und grenzenloser Profitgier, die man als eine Unethik bezeichnen muss, hin zu einer christlichen Ethik der Verantwortung. Wir brauchen eine neue Stärkung von Ehen und Familien. Mütter, die für ihre Familien zu Hause sind. Das macht Ehen und Familien gesund und krisen- und auch seuchenresistent. Der Staat muss wieder dafür sorgen, dass das Gehalt eines Mannes reicht, um seine Familie zu ernähren. Das Lohnabstandsgebot muss mit praktischem Leben erfüllt werden, indem der Staat den Kindern so viel Elterngeld bezahlt, wie Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber samt allen Zuschüssen, das ist ganz wichtig, samt allen direkten und indirekten Zuschüssen pro Kind an Zuwendungen erhalten. Der Lohn muss noch zu einem reichlichen Kindergeld obendrauf kommen, damit sich auch nicht so hoch bezahlte Arbeit wirklich wieder lohnt. Anders lässt sich das vorgeschriebene Lohnabstandsgebot für Familienväter de facto meines Wissens überhaupt nicht einhalten. Die notwendige Antwort auf die Corona-Krise muss weiter das Zurückführen der Produktion wichtiger Güter ins eigene Land beinhalten, insbesondere auch der Medikamente, der Gesundheitsversorgung sowie Wiederherstellung autonomer, autarker und damit krisenfester Nationalstaaten. Wir müssen dazu die lebenswichtige Infrastruktur des Landes im Eigentum des Volkes bewahren und wo nötig dahin zurückholen. Denn was wir in diesen Tagen erleben, ist vor allem die Frucht der Globalisierung. Mit der Corona-Krise führt uns der lebendige Gott unwiderlegbar vor Augen, die Globalisierung, dieses antigöttliche Bestreben, ist gescheitert, grandios gescheitert. Die Corona-Krise könnte eine der letzten Mahnungen Gottes zur Umkehr sein. Die Endzeit ist schon weit vorangeschritten. Ich bete und hoffe, dass es nicht die letzte Mahnung Gottes für uns alle ist. Nutzt diese Tage, in denen das Leben in unserem Land weitgehend lahmgelegt wurde, zum Lesen des Wortes Gottes, der Bibel. Sucht den lebendigen Gott. Sucht unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich verweise dazu auch auf die Predigtreihe vom Anfang des Jahres 2015 zum Thema Was heißt Christsein praktisch? Viele Menschen haben sehr wenig Vorstellung davon, was es mit einem Christsein wirklich auf sich hat. Wer Interesse hat, findet diese Predigtreihe auf der Internetseite unserer evangelischen Freikirche Riedlingen oder unseres Netzwerks Bibeltreuer Christen Jakob Czarnke e.V. jeweils im Predigtarchiv des Jahres 2015. Den YouTube-Kanal gab es damals noch nicht. Wir können Gottes Ruf und Mahnung überhören. Mit allen fatalen Folgen. Oder wir können umkehren zum lebendigen Gott und seinen Ordnungen, zum Segen für uns, unsere Familien, unseres Volkes und der Völker dieser Erde. Gott schenke uns noch einmal eine Zeit der Umkehr und geistlichen Erneuerung. Amen. Ich bete noch. Treuer Gott und Heiland, wir leben in einer Zeit, wie wir sie so seit den furchtbaren Zeiten des Dritten Reiches in unserem Land nicht mehr hatten. Und wir müssen feststellen, durch unsere eigene Gottlosigkeit, durch unsere eigene Abkehr von dir und von deinem Wort und von deinen Ordnungen, tragen wir wesentliche Mitverantwortung, dass es so weit kommen konnte. Dass du solche Ereignisse zulässt, wie wir sie nun erleben, weil du uns rufst, dass wir doch wieder dich suchen, dein Heil, deine Hilfe. Denn du hast uns geschaffen, dass wir in der persönlichen Beziehung, in der persönlichen Gemeinschaft mit dir leben, geborgen, getragen, umgeben von deiner Liebe. Du hast die Erde einmal so wunderbar geschaffen, im Garten Eden. Und durch die Sünde, durch das Weglaufen von dir, wurde so viel zerstört. Du lädst uns noch einmal ein, vielleicht ein letztes Mal in diesen Tagen, doch wieder umzukehren, deine Nähe zu suchen. Und darum wollen wir dich bitten für unser eigenes Volk und Land, aber auch für die übrigen Völker und Menschen dieser Erde, dass doch viele diesen Ruf zur Umkehr hören, in ihrem Herzen bewegt werden, du ihnen durch deinen Heiligen Geist alle Verfinsterungen Satans wegnimmst vor ihren Augen, ihrem Denken, ihren Herzen, dass sie deine Wahrheit und deine Liebe erkennen und für sich ganz persönlich annehmen. Und dass du dich dann auch noch einmal in Gnade unserem Volk und den Völkern dieser Welt zuwendest und den Einfluss Satans und seiner Helfershelfer zurückdrängst. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Der Herr segne euch, eure Familien, unser Volk und Vaterland und die Völker dieser Erde. Amen.